Heute ist Donnerstag, der 20. November 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wir beginnen unseren Rückblick auf aktuelle Ereignisse mit einer Diskussion über die Annahme des Gaza-Friedensplans von Präsident Donald Trump durch den UN-Sicherheitsrat. Anschließend sprechen wir über das nach wie vor große Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in den Ländern der EU. In unserem Wissenschaftsthema diskutieren wir heute über eine Studie, die eine wegweisende Methode vorstellt, bei der Gehirnscans und künstliche Intelligenz kombiniert werden, um Gedankenbilder in sprachliche Aussagen zu übersetzen. Diese Mind-Captioning-Methode soll Menschen mit Sprachschwierigkeiten die Kommunikation erleichtern. Und zum Schluss sprechen wir über eines der beliebtesten Feste der Welt, das jedes Jahr am dritten Donnerstag im November stattfindet. Die Ankunft des Beaujolais Nouveau.
Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Darauf haben wir das ganze Jahr gewartet.
Sehnsüchtig gewartet, Jana.
Natürlich, Michael. Aber wir müssen uns noch ein wenig gedulden und erst einmal unsere Ankündigungen zu Ende bringen.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Flavoring Particles, Modalpartikel, Part 1. Es geht um den Vorschlag, Texte und Musik des Rappers Haftbefehl im Deutschunterricht zu behandeln. Auf den ersten Blick handelt die Texte von Drogen und Gewaltverherrlichung. Doch es geht auch um gesellschaftliche Probleme, die es wert sind, in der Schule diskutiert zu werden. Die Redewendung dieser Woche ist ein Dorn im Auge sein. Wir illustrieren den Gebrauch dieser Redewendung anhand des Alkoholverbots der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona, das seit dem 1. November gilt. Das Verbot ist gegen die Obdachlosenszene am Bahnhof gerichtet, die jedem ein Dorn im Auge ist.
Gute Themen. Na dann, los geht's.
UN-Sicherheitsrat billigt Trumps Gaza-Plan.
Am Montag hat der UN-Sicherheitsrat Präsident Donald Trumps Friedensplan für Gaza angenommen. Der Friedensplan wurde mit überwältigender Mehrheit verabschiedet, was einen wichtigen diplomatischen Erfolg für die USA darstellt. Die Resolution billigt Elemente des Plans, darunter die Bildung einer internationalen Sicherheitstruppe, die nach dem Abzug Israels die Sicherheit in Gaza gewährleisten soll. 13 Staaten stimmten dafür. Russland und China enthielten sich der Stimme. Viele Befürworter betonten die Notwendigkeit weiterer Zusagen hinsichtlich der Anerkennung eines palästinensischen Staates und der Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde beim Wiederaufbau Gazas. Die Hamas lehnte die Resolution ab und erklärte, sie entspreche nicht den grundlegenden Forderungen der Palästinenser und verfolge vielmehr die Ziele Israels. Die Resolution sieht die Einrichtung eines von Trump geleiteten Friedensrates vor, der die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen soll. Die internationale Sicherheitstruppe soll für die Sicherheit in Gaza sorgen. Erste Schritte des Plans, wie ein Waffenstillstand und die Ausweitung der humanitären Hilfe, wurden bereits umgesetzt. Doch weiterreichende Aspekte sind festgefahren. Israels Widerstand gegen einen palästinensischen Staat bleibt ein großes Hindernis.
Ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll das alles ist. Die Resolution wurde zwar mit überwältigender Mehrheit verabschiedet, aber viele Länder haben nur unter Druck und gegen das Versprechen von Hilfe zugestimmt. Vor allem aber, wo ist die notwendige Zusage für die Bildung eines palästinensischen Staates?
Zumindest gibt es jetzt ein Mandat für eine internationale Sicherheitstruppe in Gaza. Das ist doch ein Fortschritt, oder?
Fortschritt? Vielleicht. Aber nur an der Oberfläche. Die Hamas hat die Resolution ganz klar abgelehnt und erklärt, dass es dabei eher um israelische Ziele als um palästinensische Rechte gehe. Wenn man echten Frieden will, muss man immer die Anliegen beider Seiten berücksichtigen.
Friedensgespräche kann es aber nur in einer sicheren Umgebung geben. Ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung.
Ja, Sicherheit ist wichtig, aber sie darf nicht auf Kosten der Gerechtigkeit für die Palästinenser gehen. Ohne ein klares Bekenntnis zu einem palästinensischen Staat wird der Frieden bestenfalls auf schwachen Beinen stehen. Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in der EU bleibt bestehen.
Frauen in der Europäischen Union verdienen im Durchschnitt 88 Cent für jeden Euro, den Männer verdienen. Dies zeigt, dass das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen nach wie vor existiert. Auf diese Diskrepanz macht der Equal Pay Day aufmerksam, der dieses Jahr am 17. November begangen wurde und symbolisch den Zeitpunkt darstellt, ab dem Frauen bis zum Jahresende de facto ohne Bezahlung arbeiten. Trotz eines Rückgangs des Lohngefälles um 4% in den letzten 10 Jahren sind die Fortschritte nur langsam. Etwa 24% des Gefälles sind auf die Überrepräsentation von Frauen in Niedriglohnsektoren wie Pflege und Bildung zurückzuführen. Um das Lohngefälle zu verringern, verpflichtet die Lohntransparenzrichtlinie von 2023 Unternehmen dazu, Gehaltsinformationen offenzulegen und geschlechtsspezifische Lohnunterschiede von mehr als 5% zu beseitigen. Mit einem Frauenanteil von weniger als 10% in den Führungsetagen sind strukturelle Ungleichheiten jedoch nach wie vor tief verwurzelt. Die größten Lohngefälle innerhalb der EU gibt es in Österreich, 19%, und Ungarn, 18%, Luxemburg, 1%, und Belgien, 2,2%, haben die niedrigsten Gefälle. Deutschland hat mit 17,8% das drittgrößte Gefälle.
Europäische Frauen verdienen nur 88 Cent für jeden Euro, den Männer verdienen? Das ist beschämend. Das macht wirklich deutlich, wie viel hier noch getan werden muss.
Ja, es ist beschämend. Und danke, dass du das so ausdrückst. Aber ich finde es wichtig, das Thema nicht zu vereinfachen. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle hat sich in den letzten 10 Jahren verringert. Das zeigt, dass es Fortschritte gibt. Auch wenn diese nur langsam sind.
Jana, du kannst nicht im Ernst meinen, dass eine Verringerung des Lohngefälles um 4% in 10 Jahren ausreichend ist.
Oh nein, da stimme ich dir vollkommen zu. Die meisten Frauen sehen das genauso. Frauen stoßen immer noch auf systemische Barrieren. Oft sind Frauen in schlechter bezahlten Branchen tätig oder müssen zu Hause mehr unbezahlte Arbeit übernehmen. Es geht hier nicht nur um Prozentsätze.
Was ist mit der Lohntransparenzrichtlinie? Wird sie Unternehmen zur Rechenschaft ziehen und dazu zwingen, ihre Praktiken zu überprüfen, wenn sie geschlechtsspezifische Lohnunterschiede von mehr als 5% haben? Transparenz kann zu echten Veränderungen führen.
Das hoffe ich. Andererseits könnte es den Geschäftsbetrieb stören, wenn Unternehmen gezwungen werden, Gehälter offenzulegen. Nicht alle Unternehmen haben die nötige finanzielle Flexibilität.
Sie werden sich wohl entsprechend anpassen müssen. KI-basierte Methode zum Gedankenlesen wirft datenschutzrechtliche Bedenken auf.
Am 5. November veröffentlichte die Fachzeitschrift Science Advances eine Studie, in der eine wegweisende Methode vorgestellt wird, die Gehirnscans und künstliche Intelligenz kombiniert, um Gedankenbilder in sprachliche Aussagen zu übertragen. Die Mind Captioning-Methode soll Menschen mit Sprachschwierigkeiten die Kommunikation erleichtern. Die Forscher analysierten die Gehirnaktivität von 6 Teilnehmern, während diese sich 2180 Videoclips ohne Ton ansahen. Anschließend glichen sie mit Hilfe des KI-Systems die neuronalen Reaktionen der Teilnehmer mit numerischen Sequenzen ab, die aus Video-Untertiteln abgeleitet wurden. Experten sehen in dieser Technologie ein großes Potenzial für Menschen mit Erkrankungen wie Aphasie oder ALS. Allerdings gibt es auch ethische Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und es besteht die Notwendigkeit einer Einwilligung nach vorheriger Aufklärung. Manche Experten warnen vor Datenschutzrisiken im Rahmen des Einsatzes dieser Technologie in Verbraucheranwendungen und fordern strenge Vorschriften für neuronale Daten.
KI ist natürlich dazu da, um zu helfen. Wahnsinn! Es ist unglaublich, wie diese Technologie Gedankenbilder in Sprache umwandeln kann.
Keine Frage, die Technologie ist faszinierend. Aber ich habe ernsthafte ethische Bedenken. Die Vorstellung, die Gedanken anderer Menschen lesen zu können, ist geradezu beängstigend.
Aber was ist mit Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht sprechen können, wie zum Beispiel Menschen mit ALS oder Aphasie? Das könnte ihre Fähigkeit, sich auszudrücken, revolutionieren. Sollen wir ihnen etwa nicht helfen, nur weil wir Angst um unsere eigene Privatsphäre haben?
Natürlich sollten wir ihnen helfen. Aber was ist, wenn dabei unbeabsichtigt private und sensible Informationen preisgegeben werden? Stell dir vor, die Gedanken einer Person würden ohne deren Zustimmung öffentlich gemacht.
Ich bin sicher, dass man strenge Vorschriften einführen kann, um die Risiken zu mindern.
Und wie oft versagen diese strengen und unfehlbaren Vorschriften?
Jana, das ist ein Weg in die Sackgasse und es bedeutet, auf Fortschritt zu verzichten. Sollen wir etwa wieder in Höhlen leben?
Jetzt übertreib nicht, Michael. Ich bin lediglich für eine vorsichtigere Haltung.
Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Heute ist der 20. November. Für manche ist dies einer der größten Feiertage des Jahres. Der Beaujolais Nouveau 2025 ist da. Die ganze Welt, von Paris über New York und Buenos Aires bis nach Australien und sogar bis nach Island im hohen Norden, feiert die Ankunft des leichten, fruchtigen Weines des Jahrgangs 2025, der laut KI besser sein soll als der Jahrgang 2024. Natürlich wird am ausgiebigsten in Frankreich gefeiert, insbesondere in Paris. Au Pied du Cochon, die legendäre Brasserie im Pariser Stadtteil Les Halles, feiert die Ankunft des Beaujolais Nouveau 2025 stilvoll mit einem 24-Stunden-Event, bei dem klassische Gerichte wie Wurst im Brioche-Teig mit Pistazien oder gegrillte Schweinefüße mit Sauce Béarnaise serviert werden. All diese traditionellen Speisen werden mit dem neuen Jahrgang des Beaujolais Village Nouveau serviert. Au Pied du Cochon ehrt den geliebten Wein und bringt Einheimische und Besucher zusammen, um die französische Kultur und Küche zu feiern. Die lebendige, traditionelle Atmosphäre und die kulinarischen Spezialitäten machen das Restaurant zu einem absoluten Pflichtbesuch für alle, die heute in Paris sind.
Es ist wieder soweit. Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan von Beaujolais Nouveau. Der Wein wirkt immer etwas unausgereift. Er hat noch nicht sein volles Potenzial entfaltet.
Aber genau das macht seinen Charme aus. Es geht darum, die neue Weinlese zu feiern.
Feste sind schön, keine Frage. Aber sollte Wein nur deshalb gefeiert werden, weil er jung ist? Ich trinke lieber Weine, die Zeit zum Reifen hatten.
Genau das ist doch das Schöne am Beaujolais Nouveau. Er ist frisch und fruchtig, perfekt für unkomplizierte Mahlzeiten und gesellige Runden.
Deine Begeisterung ist wirklich ansteckend. Du weißt, wie man Menschen zusammenbringt. Aber findest du nicht, dass so ein Rummel andere gute Weine in den Schatten stellt?
Nein, ich finde, es gibt Platz für beides. Nicht alles im Leben muss immer todernst sein. Neben Tragödien und ernster Musik gibt es immer auch Platz für Komödien und kurzweilige Unterhaltung. Flavoring Particles, Modalpartikel, Part 1. Gangster-Rap im Deutschunterricht.
Dass Klassiker wie Goethe Teil des Deutschunterrichts an deutschen Schulen sind, ist klar. Einige Lehrer nehmen wohl auch zeitgenössische Literatur mit in ihren Unterricht auf. Doch der Schülerrat einer Offenbacher Schule hat noch eine andere Idee. Sie wollen, dass das Leben und die Musik des Rappers Haftbefehl thematisiert werden. In der Begründung hieß es, die Sprache und die Themen des Musikers spiegelten die Realität wider, die junge Menschen täglich in der Stadt erleben.
Ist Haftbefehl nicht eigentlich einer von diesen sogenannten Gangster-Rappern?
Das könnte man durchaus so bezeichnen. Seine Texte handeln hauptsächlich vom Leben im kleinkriminellen Milieu. Also zum Beispiel von der Herstellung und Verbreitung von Drogen und wie man Waffengewalt anwendet.
Das kann doch wohl nicht der Ernst der Offenbacher Schülerschaft sein, darüber im Deutschunterricht diskutieren zu wollen.
Naja, sieh es mal so. Erstens ist Rap, also Sprechgesang, eine Form von Lyrik. Und zweitens behandeln die Texte oft alltägliche gesellschaftliche Thematiken und Probleme.
So wie ich den Inhalt von Musikstücken in diesem Genre wahrnehme, geht es eigentlich immer ziemlich plakativ um Drogen und Gewaltverherrlichung. Es scheint mir immer so, als ob die Rapper nur deshalb bekannt wurden, weil sie mehr Glück als Verstand haben. Ich weiß nicht, wo in den Texten eine tiefere Botschaft stecken soll.
Interessant ist doch, wie man in so ein Milieu hineingerät. Hier spielt vielleicht auch die Diskriminierung von Migranten eine Rolle, die immer wieder in Haftbefehlstexten thematisiert wird. Ich finde, das ist ein Thema, das man gerne mal in der Schule diskutieren darf.
Hat der Rapper selbst ausländische Wurzeln?
Ja, er heißt eigentlich Aykut Anhan und wurde als Sohn türkischstämmiger Eltern in Offenbach geboren. Sein Vater beging Suizid, als er 14 Jahre alt war. Daraufhin hat er die Schule geschmissen und wurde kriminell.
Das tut mir leid. Mit dieser Biografie im Hintergrund betrachtet man die Texte ganz anders. Es haben wohl auch psychische Probleme eine Rolle gespielt.
Diskriminierung, psychische Probleme oder Drogen sind alles Tabuthemen. Nicht jedes Elternhaus klärt Jugendliche genügend auf, um sie für das Erwachsenenleben zu wappnen. Daher ist es doch gut, wenn der Schulunterricht anhand dieser lebensnahen Texte nachhelfen kann.
Aber ist die Sprache denn angemessen? Haftbefehl verwendet doch viele verstümmelte, grammatikalisch nicht korrekte Sätze. Außerdem wechselt er zwischen der deutschen, türkischen und kurdischen Sprache hin und her.
Also die Texte wären jetzt nicht für Grundschüler oder für Leute geeignet, die gerade Deutsch lernen. Aber Sprache ist ständig im Wandel. Und die Sprache, wie sie in Haftbefehlstexten vorkommt, gehört nun mal zur Realität.
Ein Dorn im Auge sein. To be a thorn in the side. Alkoholverbot im Bahnhof Hamburg-Altona wirkt anders, als er hofft. Am 1. November ist im Bahnhof Hamburg-Altona ein Alkoholverbot in Kraft getreten, wie es das auch schon an anderen Bahnhöfen gibt. Jeder größere Bahnhof in Deutschland hat seit einiger Zeit ein riesiges Obdachlosenproblem, das den Bundesbürgern und der Deutschen Bahn mehr und mehr ein Dorn im Auge ist.
Ja, wir sehen ganze Zeltlager, offenen Alkohol- und Drogenkonsum und dauerhafte Belästigungen von Reisenden. Darüber hinaus gibt es auch eine kriminelle Szene. Es gibt Drogenhandel, Prostitution und eine hohe Zahl von Diebstählen.
Kein Wunder, dass die Deutsche Bahn jetzt durchgreifen will.
Ja gut, aber natürlich einseitig. Die Gastronomiebetriebe im Hauptbahnhof dürfen weiterhin Alkohol ausschenken. Und die Geschäfte im Bahnhof dürfen weiterhin Alkohol verkaufen. Der Alkohol selbst ist der Deutschen Bahn also kein Dorn im Auge. Es geht um die Vertreibung der Obdachlosen und der Kriminellen.
Genau. Ich meine, es ist ja nicht so, als sei das Bierchen, das Reisende in der Kneipe vor der Abreise trinken, das Problem. Die Idee ist, dass Obdachlose oder kriminelle Elemente nicht lange ohne Alkoholkonsum auskommen und daher den Bahnhof räumen werden.
Das hat bestimmt Wirkung gezeigt. Aber ich wette, nicht so, wie die Deutsche Bahn sich das erhofft hatte.
Das kann sein. Die Szene hat sich tatsächlich direkt am ersten Tag aus dem Bahnhof zurückgezogen. Aber
dieselben Leute, die der Bahn ein Dorn im Auge sind, halten sich jetzt rund um den Bahnhof auf. Das ist doch noch viel schlimmer. Eine Lösung des Problems ist der Bahn durch die Lappen gegangen. Im besten Fall hat man das Problem von einer Stelle an eine andere verschoben.
Die Deutsche Bahn muss sich in der Tat jetzt viel Kritik gefallen lassen. Aber vielleicht pinkeln jetzt weniger Leute auf die Gleise.
Dafür pinkeln sie jetzt von außen an die Bahnhofswände. Es fällt schwer, hier den großen Unterschied zu sehen. Seit 2021 gibt es zu diesem Thema einen runden Tisch mit Politik, Verwaltung und Sozialarbeitern. Dieser runde Tisch wurde über diese neue Regelung nicht mal informiert.
Okay, aber man muss anmerken, dass nach 5 Jahren runder Tisch auch nicht ansatzweise eine Lösung vorhanden ist. Die Bahn hat ja eigentlich nur ihre Hausordnung geändert.
Das Argument ist mir so ein Dorn im Auge. Der Bahnhof war ja nun zumindest beheizt. In Schlafsäcken draußen zu schlafen, ist für die Obdachlosen wesentlich gefährlicher. Für dieses Problem brauchen wir eine gesellschaftliche Lösung.
Deutschland hat genug Obdachlosenplätze. Das Problem ist, dass in den Unterkünften eben auch Drogen- und Alkoholverbot herrscht und die Obdachlosen außer an den kältesten Nächten dann lieber weiterziehen.
Die Obdachlosen sind unsere Schwächsten, Kränksten und Bedürftigsten. Und sie sind jedem ein Dorn im Auge.
Ja, ich würde das Problem auch gern lösen. Aber Suchttherapien haben sich als größtenteils wirkungslos erwiesen. Zwang und polizeiliche Eingriffe will keiner. Was wäre dann dein Ansatz?
Ich wünschte mir ein härteres Vorgehen gegen die kriminellen Elemente durch die Polizei. Was die Obdachlosen betrifft, so gibt es diesen Housing-First-Ansatz. Zuerst gibt man den Obdachlosen eine feste Bleibe, ohne die Suchtprobleme zu lösen, in der Hoffnung, dass man die anderen Probleme dann durch Therapien mindern kann.
Das hört sich ja super an, aber es hat bisher leider in keiner Stadt der Welt wirklich geklappt.
Musik. Ja, Michael, muss sagen, bei den letzten beiden Themen habe ich gleich gute Erinnerungen an deutschen Hip-Hop in meiner Schulzeit. Da haben wir tatsächlich einiges gelernt. Damals gab es eine Gruppe, die hießen Absolute Beginner und die hatten ein Lied, das hieß Fremd im eigenen Land. Und das habe ich neulich nochmal gehört, das ist doch immer noch ziemlich aktuell.
Nicht schlecht, ja. Wenn wir über Deutschrap sprechen, dann fällt mir auch eine Band der ersten Stunde ein, die Fantastischen Vier, die in meiner Jugend oder jungen Erwachsenenleben das deutsche Rap-Gespräch gesellschaftsfähig gemacht haben. Und wenn man die Texte von damals mit heute vergleicht, dann wird mir auch so ein bisschen Angst und Bange, wie die Sprache sich entwickelt. Aber wie gesagt, es waren andere Themen dabei, die sehr viel Spaß gemacht haben zu diskutieren. Das war die Episode 489 und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
Bis dann.